Sie hören eine Sondersendung von Radio Free FM, entstanden aus dem Projekt Ein Sack Reis in China und wir, gefördert von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Flüchtlingsströme aus Syrien und dem Nordirak kommen nach Europa. Menschenmassen aus Nordafrika flüchten auf Nussschalen übers Mittelmeer. Flüchtlingsflut schwemmt über in die westlichen Länder. So oder so ähnlich lauten in diesem Oktober viele Schlagzeilen in beliebigen deutschen Tageszeitungen. Wörter wie Flüchtlingsströme, Fluten oder Menschenmassen sind zwar in unseren täglichen Wortschatz übergegangen, und doch handelt es sich dabei um eine Entmenschlichung der Flüchtlinge durch die Sprache. Wer Menschen mit Fluten und Strömen gleichsetzt, der beraubt sie der Menschlichkeit. Wer Individuen als Massen bezeichnet, der macht sie zu Gegenständen. Diese Art, über Menschen zu sprechen, stammt aus der Nazizeit. Damals wurden ganze Gruppen von Menschen zu Massen zusammengefasst, um ein Feindbild entstehen zu lassen. In den nächsten Monaten kommen tausende Flüchtlinge aus Syrien nach Europa und damit auch zu uns nach Ulm. Menschen mit furchtbaren Schicksalen, traumatisierte Kinder, vergewaltigte Frauen. Menschen, die unter anderem von der IS verfolgt und terrorisiert wurden. Von der Terrorgruppe Islamischer Staat, die große Teile des Iraks und Syriens bereits in ihre Gewalt hat. Wie geht es diesen Flüchtlingen hier in Deutschland? Sind sie überhaupt willkommen? Wo kommen sie unter? Welche Probleme bringen sie mit sich? Und vor allem, was erwartet sie hier? Darum geht es in unserer Sendung Fremdenzimmer – Flüchtlinge in Deutschland.
Flucht vor dem Terror. Damit beschäftigen wir uns heute in unserer Sendung Fremdenzimmer. Jan, Johanna, Chris und Anna waren für euch in der Stadt unterwegs und haben die Leute gefragt, wie sie den kommenden Flüchtlingen entgegensehen und wie sie auftretende Probleme entgegenwirken würden.
In Deutschland wird ja jetzt eine Flüchtlingswelle erwartet. Was halten Sie davon oder welche Gedanken kommen da in Ihnen auf?
Also ich finde, wir haben uns darauf nicht eingestellt. Wir hatten nach einem Zweiten Weltkrieg deutlich mehr zu bewältigen. Ich bin davon betroffen, weil meine Eltern aus dem Sudetenland sind. Also wissen wir, dass einige Millionen damals ins Land kamen, und das hat das Land auch geschafft.
Meine Meinung dazu ist ja, dass man den Leuten helfen muss. Von daher müssen wir alles tun, was wir können, um denen zu helfen. Und das ist eigentlich unsere Pflicht. Und von daher müssen wir sie aufnehmen.
Aber man muss auch also etwas organisieren, damit sie irgendwie gut leben können, arbeiten können und so weiter.
Integration ist die einzige Lösung einfach.
Integration, ja, aber ich weiß nicht, wie man so ein Problem lösen kann, wenn es unheimlich viele sind.
Das ist eine schwierige Sache. Auf der einen Seite finde ich, dass es zu viele sind, aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass die da weg müssen, die Leute. Ich stehe da so zwischen zwei Stühlen.
Hätten Sie einen Lösungsansatz dafür?
Aus dem Stegreif jetzt im Moment auch nicht, ne? Weil da einfach zu viel kommen auf einmal. Und im Moment hat er keine Lösung, ne? Ist ja so, wenn man in die Zeitung schaut, Kasernen, irgendwelche Container werden aufgestellt, aber eine endgültige Lösung ist das nicht. Normalerweise müsste man in dem Land, wo die Leute kommen, dafür sorgen, dass nicht so viel kommen, aber das ist jetzt schon zu spät.
Vom Januar bis August diesen Jahres stellen 137.000 Flüchtlinge in Deutschland einen Asylantrag. Im Vergleich dazu, letztes Jahr waren es 10.000 weniger.
Aus welchen Ländern fliehen diese Menschen zu uns?
An erster Stelle steht, verständlicherweise, Syrien mit mehr als ein Fünftel, gefolgt von Eritrea, Afghanistan, Balkanländern, Somalia und Nigeria. Das neue Flüchtlingsgesetz akzeptiert Menschen aus den Balkanländern nicht mehr, denn die gelten als sicher.
Wie vielen Menschen gelingt es in unserem Land, dauerhaft bleiben zu können?
Von 8.000 Asylverfahren im Jahre 2014 erhielten zwei Drittel einen ablehnenden Bescheid und müssen in ihr Heimatland zurückkehren.
Warum fliehen Menschen aus ihrer Heimat?
Vorrangige Gründe sind, weil sie gefoltert, erpresst und in ihren elementaren Grundrechten verletzt werden, weil Naturkatastrophen ihre Lebensgrundlage zerstören, weil Krieg, Bürgerkrieg und große Not in ihren Heimatländern herrschen und weil sie in ihrer Heimat auch von den staatlichen Behörden verfolgt und bedroht werden.
Wie ist die Versorgung im lokalen Raum?
Bereits im Januar diesen Jahres war das sogenannte Übergangswohnheim in der Römerstraße in Ulm vollkommen überbelegt. Als Notunterkünfte wurden drei zusätzliche Wohncontainer in den Innenhof der bestehenden Einrichtung gestellt. Da monatlich weitere 50 Flüchtlinge in Ulm erwartet werden, gab die Stadt den Auftrag, erneut dreigeschossige Wohncontainer in dem Bereich aufzustellen. Eine Prognose besagt, dass doppelt so viele Flüchtlinge wie bisher in Ulm aufgenommen werden müssen. Dies erfordert eine Ausweitung der Unterkünfte in alle Stadt- und Ortsteile. Die bisherigen Kosten für die Container belaufen sich auf 1 Million Euro. Die Finanzierung teilen sich Bund, Länder und Kommunen. In Ellwangen soll ein Erstaufnahmelager für bis zu 1000 syrische Flüchtlinge in der ehemaligen Reinhardt-Kaserne entstehen.
Januar 2014, Nordrhein-Westfalen. Mit dem Feuer spielt man nicht. Es geschieht in Heiligenhaus bei Düsseldorf. Nachdem bereits Müllcontainer brennen, fängt jetzt auch das Haus Feuer. Ein Flüchtling erleidet eine Rauchvergiftung. 5. Februar 2014, Hamburg. Eine Pakistanerin und ihre beiden 6 und 7 Jahre alten Kinder sterben bei einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Hamburg. 27 weitere Bewohner und Bewohnerinnen werden zum Teil schwer verletzt. Ein 13-Jähriger hatte im Treppenhaus gezündelt. 7. Februar 2014, Sachsen. Er wollte doch nur einkaufen. Nachdem das erste Heim für Asylbewerber in Hoyerswerda, Bautzen, eröffnet wurde, wird ein Flüchtling bedroht. Der marokkanische Heimbewohner wurde beim Einkaufen attackiert. 14. Februar 2014, Plauen, Sachsen. In einer Gemeinschaftsunterkunft stirbt ein libyscher Flüchtling vor den Augen seiner schwangeren Frau. Gegen den diensthabenden Wachmann wird wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. 29. März 2014, Kassel. Eine Gartenhütte auf dem Gelände der neuen Flüchtlingsunterkunft in Kassel geht in der Nacht zum Samstag in Flammen auf. Die Brandursache ist noch unbekannt. 6. Juni 2014, Karlsruhe. In der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber in Baden-Württemberg in Karlsruhe haben Unbekannte 2 Brände gelegt. 3 der Bewohner erleiden leichte Rauchgasvergiftungen. 6. August 2014, München. Rechtsextreme verbreiten via Facebook Hassparolen gegen die Münchner Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in der Bayern-Kaserne. 17. September 2014, Hamburg. Neues aus der Schnackenburg-Allee. In der Hamburger Flüchtlingsunterkunft quälen Sunniten, christliche und kurdische Jesiden. Es kam bereits zu Entlassungen. Allerdings kommen die Täter nicht aus dem Sicherheitspersonal, sondern aus den eigenen Reihen. 28. September 2014. Eine private Sicherheitsfirma hat über Monate hinweg Asylbewerber in Burbach im Siegerland misshandelt. Die Meldung erschüttert ganz Deutschland. Steckt ein System dahinter oder sind die Wachmänner nur überbelastet?
Sasi ist 42 Jahre alt. Er hat als Arzt in seiner Heimat Kenia gearbeitet und das Heimweh seiner deutschen Ehefrau hat ihn nach Ulm geführt. Er arbeitet hier in der Metallindustrie und engagiert sich seit vielen Jahren bei Amnesty International. Sasi schildert uns zunächst seine negativen Erfahrungen mit Entwicklungshilfeorganisationen. Er erklärt uns, was aus seiner Sicht notwendig ist, um in Afrika nachhaltige Entwicklungspolitik zu organisieren.
Als ich ankam, die erste schockierende Ding war in dem Flughafen, das war im Winter 2006 und von Kenia bin ich gekommen nur mit kurzer Hose und ein T-Shirt. Und im Flughafen hat der Polizist mich gefragt, ob ich weiß genau, wo ich hingehe. Dann habe ich gesagt, ich gehe nach Deutschland. Dann hat sie gefragt, bist du sicher? Sagt ja. Und dann komme ich raus da auf den Flughafen. Der hat gesagt, viel Spaß. Dann komme ich raus und dann war es so kalt, es ist steckend kalt. Dann bin ich so schnell reingerannt. Und dann der Polizist sagt, bist du zurück im Flugzeug? Habe ich gesagt, nein. Was machen wir dann? Ich weiß nicht. Dann stehe ich da und dann meine Frau kommt rein mit einem Gepäck, mit dem alle Winterklamotten. Dann bin ich umgekleidet und wieder raus. Ich bin fasziniert, wie sehr die Deutschen sich beschäftigen, uns in Afrika zu helfen, obwohl diese Hilfe nicht in die rechte Stelle kommt, wie gedacht. Und deswegen wollte ich ein paar Punkte erzählen auf meine eigene Sicht oder was ich denke wäre besser. Und die Geschichte würde ich gerne auf Englisch erzählen, weil ich so leichter finde. I understand the noble idea that the rich should help the poor.
Die Idee, dass der Reiche dem Armen hilft und dass diese Hilfe automatisch Geld sein muss, ist eine alte Geschichte. Sie geht ja zurück aufs Jahr 1944. Das ist in der Zeit des Zweiten Weltkriegs gewesen. Und in den ersten 3 Wochen im Juli traf sich eine Versammlung mit mehr als 700 Delegierten aus über 40 Ländern. In dieser Sitzung im US-amerikanischen Bretton Woods wurde die Idee geboren für ein weltweites Finanz- und Währungssystem. Ziel war es dabei, den weltweiten Handel wieder auf die Beine zu stellen. Dennoch, der war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Aus meiner Sicht waren einige der Beschlüsse erfolgreich, andere wiederum nicht. Die Zeiten haben sich geändert und auch wir müssen unsere Herangehensweisen ändern. Was wir zum Beispiel in Afrika brauchen, sind keine Almosen, sondern eine Partnerschaft. Einen technischen Austausch und vielleicht den ein oder anderen Kredit für den Aufbau. Nur Hilfe annehmen, ohne eine Gegenleistung, ist für mich einseitig. Man muss uns allerdings auch fragen, welche Hilfe wir brauchen und wie sie umgesetzt werden kann. Dann müssen wir aber unsere Hausaufgaben machen und mit euch abstimmen. Es geht nur so, dass auch die Afrikaner von ihrem Staat Dinge einfordern und nicht Hilfsorganisationen überlassen. Was wir brauchen, ist Hilfe zur Selbsthilfe und eigene Verantwortung.
That is what I have to say about it.
Free FM. So sieht Zivilcourage aus. Ein beeindruckendes Bild aus Elchingen bei Ulm. Bürgerinnen und Bürger blockierten am Mittwoch den Zugang zur Flüchtlingsunterkunft, um eine Abschiebung zu verhindern. Ein Afghane sollte nach Ungarn überstellt werden, wo Flüchtlinge unter katastrophalen Bedingungen inhaftiert werden. Zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei kam es nicht. Die Abschiebung wurde vorab abgebrochen, da sich der junge Mann aus Verzweiflung selbst verletzt hatte. Dornstadt. Eine private Organisation hat für Kinder vom Kindergartenalter bis zum Gymnasium einen Sprachunterricht eingerichtet. Dieser Sprachunterricht bietet den Kindern die Chance, ohne Sprachbarriere in die Schule integriert zu werden. Das ist durch die Hilfe von vielen ehrenamtlichen Helfern und die begeisterte Mitarbeit der Flüchtlingskinder gelungen. Integration kann funktionieren.
Herr Dr. Lang, Sie sind Vorsitzender des Ulmer Flüchtlingsrates. Was machen Sie denn in Ihrer Funktion?
Unsere, sagen wir mal so, ist die, dass wir, oder unsere Arbeit bezieht sich darauf, dass wir für die Flüchtlinge insgesamt hier in Ulm oder im Abdonaukreis gute Bedingungen haben wollen. Gute Bedingungen heißt, dass sie in einem Umfeld wohnen können, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich sicher fühlen. Das gilt vor allen Dingen für Familien mit Kindern, aber auch für alleinstehende junge Männer. Wir betreiben auch Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, wir versuchen in der Öffentlichkeit darauf hinzuwirken, den Menschen zu zeigen, was sind Flüchtlinge, wo sind sie in Ulm untergebracht, wie sind sie untergebracht, was haben sie für Bedingungen und so weiter und so fort.
Wie sind denn diese Flüchtlinge in Ulm untergebracht? Wie muss man sich so eine Unterkunft in Ulm vorstellen?
Bisher gilt ja über das Flüchtlingsaufnahmegesetz, dass jedem Flüchtling ein Raum von 4,5 Quadratmeter zur Verfügung gestellt wird. Das wird sich aber ändern und soll ab 2016 deutlich erhöht werden auf 7,6. Das ist aber alles vereinbart worden zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht diese großen Zahlen hatten. Das heißt, mittlerweile tun sich die Land- und Stadtkreise schwer, das einzuhalten und diese Forderung wirklich zu realisieren. In Ulm ist es so, wie gesagt, die meisten Flüchtlinge sind in der Römerstraße untergebracht. Das sind im Augenblick sind das so an die 340, werden dort sowohl von der Stadt als auch sozial pädagogisch von der Diakonie betreut.
Ich hätte da eine Frage, die ehrenamtlichen Helfer, wie kommen die denn mit dieser Sprachenvielfalt der Flüchtlinge zurecht? Sprechen die dann auch mehrere Sprachen oder wie funktioniert das? Gibt es dann Dolmetscher?
Also die Leute, die im Flüchtlingsrat arbeiten, sind in der Regel durchaus ausgestattet mit mindestens einer Fremdsprache. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von den 32 Mitgliedern im Flüchtlingsrat zumindest Englisch können, sicherlich auch Französisch. Wir haben auch Mitglieder im Flüchtlingsrat, die Arabisch können und können das natürlich diesbezüglich auch etwas verteilen.
Aber was ist jetzt mit den Leuten, die keine Beschäftigung haben?
Sie wissen, dass jetzt durch diese neue Asylkompromiss in Anführungszeichen, man vereinbart hat, dass die Menschen bereits nach 3 Monaten arbeiten können, aber immer noch wie bisher nach Vorrangigkeitsprüfung. Das heißt, es wird geprüft, ob nicht ein Deutscher oder ein Europäer diese Stelle auch in Anspruch nehmen könnte. Wenn das der Fall ist, dann müssen die erstmal zurückstehen. Aber was darüber hinaus bei diesem Kompromiss vereinbart wurde, ist die Tatsache, dass sie ab 15 Monate in die Lage versetzt werden zu arbeiten ohne Vorrangigkeitsprüfung. Was tun sie sonst? Wir versuchen halt, oder man versucht, die Leute in irgendeiner Weise zu beschäftigen. Es gibt Beschäftigungen, ein Eurojobs, und da sollten wir viel mehr haben, denn es geht vor allen Dingen darum, dass die Leute irgendetwas tun.
Vor kurzem ging ja durch die Presse, dass es in Pool eine Gruppe Jugendlicher Pakistanis gab, die gern ihren Volkssport Hockey spielen wollten. Ich habe jetzt nicht lesen können, wie es denn jetzt weitergegangen ist. Haben die jetzt einen Platz gefunden, um spielen zu können?
Auf diese spezielle Frage kann ich Ihnen keine Antwort geben. Aber ich kann Ihnen eins sagen, dass eine Reihe von Afrikanern aus der Römerstraße jeden Sonntag regelmäßig Fußball spielen. Die haben eine richtige afrikanische Fußballmannschaft.
Gibt es denn irgendeine Form von Patenschaften mit Vereinen zum Beispiel, die dann in die entsprechenden Sportarten Flüchtlinge mit integrieren könnten?
Das gibt es sicher. Einzelne Flüchtlinge werden sicher in den ein oder anderen Vereinen liebend gerne aufgenommen. Das aber auf Einzelne begrenzt. Also ich kann Ihnen jetzt kein größeres Projekt nennen.
Wie bewerten Sie denn die Unterbringung in Bayern, Baden-Württemberg, die ja überwiegend in Heimen, in größeren Gruppierungen stattfindet, gegenüber zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, in der die Flüchtlinge überwiegend in kleinen Gruppen, kleinen Familien in Mietwohnungen untergebracht sind und dort betreut werden?
Das ist natürlich das Ziel, dass die Flüchtlinge so schnell wie möglich aus dieser Lagersituation rauskommen. Das setzt natürlich voraus, dass man die Möglichkeit hat. Nach dem neuen Flüchtlingsaufnahmegesetz wird das auch nachdrücklich vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg und natürlich auch von Pro Asyl gefordert.
Wir alle haben ja die Bilder von Lampedusa gesehen, die vielen Toten, die die Überfahrt übers Mittelmeer nicht schaffen. Haben Sie da konkrete Forderungen an die Politik, wie man die Situation verändern kann?
Ja, wir kennen die Situation alle. Die europäische Politik, die offizielle europäische Politik zielt ja darauf hinaus mittels Frontex, die eigentlich eine Grenzschutzorganisation ist. Diese Grenzschutzwahrnehmung ist einerseits an Grenzen, wie zum Beispiel zwischen der Türkei und Griechenland am Fluss Avros, oder sonst natürlich im Mittelmeer, wo Frontex mit Flugzeugen und mit Hubschraubern kreist und aber auch mit Schiffen unterwegs ist. Und bisher war es so, dass Frontex natürlich entsprechend ihrer Aufgabe die Flüchtlinge eher zurückgedrängt haben. Nun wissen Sie ja auch, dass nach dem großen Unglück vom letzten Jahr im Oktober vor Lampedusa die italienische Regierung dieses Projekt Mare Nostrum ins Leben gerufen hat und Mare Nostrum innerhalb eines Jahres über 110.000 Flüchtlinge gerettet hat, die im Mittelmeer sonst ertrunken wären. Mittlerweile ist es so, dass die Europäische Union oder Italien sich nicht mehr in der Lage sieht, dieses Projekt zu finanzieren und die Europäische Union das auch nicht tut. Die Europäische Union jetzt vorgeschlagen hat, diese Aufgabe, die Mare Nostrum bisher übernommen hat, auch Frontex zu übertragen. Und man muss sagen, dass das sicherlich zum Scheitern verurteilt ist.
Ich hätte da noch eine letzte Frage. Woher kommen denn im Moment überwiegend die Menschen, die nach Ulm kommen?
Also in Ulm haben wir im Moment einen Großteil der Flüchtlinge, die aus Serbien, Mazedonien und Kosovo kommen. Das schwankt immer mal wieder. Das ist auch abhängig von Saison, von Monat zu Monat. Und der andere größere Anteil kommt natürlich aus Syrien, aus dem Irak und aus Afghanistan, Pakistan und aus dem Iran.
www.freefm.de. Tausende Asylbewerber, die in den kommenden Wochen und Monaten vor allem aus Syrien nach Deutschland kommen werden, bereiten den Behörden und der Bevölkerung Kopfzerbrechen. Und das in einer funktionsfähigen und vergleichsweise wohlhabenden Gesellschaft. Unvorstellbar mutet es aus heutiger Sicht an, dass 14 Millionen Deutsche im und nach dem Zweiten Weltkrieg ihre alte Heimat im Osten Europas verlassen und eine neue weiter im Westen finden mussten.
Schon während des Zweiten Weltkriegs beginnt die Zwangsmigration. Eine Flucht, die als die größte in der Geschichte der Neuzeit gilt.
Millionen von Menschen verliehen ihre Heimat zum Beispiel in Schlesien, Pommern, Ost- und Westpreußen, Böhmen, Mähren, Siebenbürgen. Gewaltige Flüchtlingsbewegungen sind die Folge. Den Menschen bleibt teilweise nichts von ihrem Hab und Gut. Sie müssen ihre Heimat in Nacht und Nebel verlassen, manchmal nur mit dem, was sie am Leib tragen. Familien, alte Leute, Kinder, Kranke und Verletzte.
14 Millionen Deutsche verlassen Ende 1944 auf eigene Faust ihre Heimat oder werden zwangsdeportiert. Das heißt, von den neuen Machthabern abtransportiert. Viele werden aber einfach nur gewaltsam in die Flucht geschlagen.
Die ganze Wut gegen Nazi-Deutschland entlädt sich an der deutschen Zivilbevölkerung, die im Osten bislang noch von alliierten Bombenangriffen verschont geblieben war.
Es kommt immer wieder zu Übergriffen auf die deutsche Bevölkerung. Die Berichte von Gräueltaten der russischen Armee provozieren ab Oktober 1944 gewaltige Flüchtlingstracks der deutschen Bevölkerung.
In hunderte Kilometer langen Tracks drängen Flüchtlinge zu Fuß oder auf notdürftig zusammengezimmerten Planwagen mit ihren Habseligkeiten aus den ehemaligen deutschen Gebieten.
Ostpreußen, Pommern, Brandenburger und Schlesier wagen den Weg in den Westen, ohne ausreichende Lebensmittel und den Angriffen der Roten Armee schutzlos ausgeliefert, sind es Deutsche, die auf einem Leidenszug durch das zerstörte Land sind.
Zu Millionen flieht die Bevölkerung bei Schnee und eisiger Kälte. Alle Zugverbindungen sind unterbrochen. Alte Männer und Frauen sitzen wenig geschützt vor dem eisigen Winter auf den Wagen. Mütter schieben Kleinkinder. Die medizinische Versorgung ist gleich null. Es gibt kaum Trinkwasser. Säuglinge und Kleinkinder sind die ersten Opfer. Dann kommen die Alten.
Der Großteil der Flüchtlinge zieht nach Westdeutschland, viele aber auch in die sowjetische Besatzungszone und musste sich in der Gesellschaft integrieren. In eine Gesellschaft, die selbst so gut wie zerstört ist und auch ohne Vertriebene von Hunger, Mangel und Entbehrung gekennzeichnet ist.
Infolge von Flucht und Vertreibung leben im geteilten Deutschland bald doppelt so viele Menschen pro Quadratkilometer wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Es beginnt die sogenannte Stunde Null.
Dabei nimmt die spätere Bundesrepublik etwa 8 Millionen Vertriebene und Flüchtige auf. Bis zum Mauerbau 1961 setzen sich weitere 2,6 Millionen Flüchtlinge aus der DDR im Westen ab. Diese Zugewanderten füllen die kriegsbedingten Lücken in der deutschen Bevölkerung und tragen als qualifizierte Arbeiter entscheidend zum Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit bei. So verhalfen sie beispielsweise einem Agrarland wie Bayern zu ungeahntem wirtschaftlichem Aufstieg.
So, wir haben jetzt Herrn Joachim Eisenkolb, den Bürgermeister der Gemeinde Elchingen, in der Leitung, um mit ihm über die Situation in der Flüchtlingsunterkunft in Elchingen zu sprechen.
Hallo.
Zunächst mal die Frage, seit wann gibt es denn diese Flüchtlingsunterkunft in Elchingen und warum hat man sich ausgerechnet für diesen Gasthof Adler entschieden?
Die Flüchtlingsunterkunft ist im Spätherbst 2013, also ungefähr vor einem Jahr, errichtet worden. Und für den Gasthof Adler hat man sich entschieden, beziehungsweise das Landratsamt entschieden, weil der private Eigentümer dieses Gasthofes sich entschieden hat, dem Landratsamt das zur Vermietung anzubieten.
Im Gasthof Adler in Elchingen können ja bis zu 35 Asylbewerber untergebracht werden. Ist denn die Unterkunft derzeit voll belegt?
Das können wir vor Ort nicht genau sagen. Die Zahlen hat das Landratsamt. Es ist ein stetiger Wechsel in diesem Gebäude drin, weil natürlich immer wieder welche weiter woanders hin untergebracht werden und immer neue dazukommen. Es sind ungefähr 90, zwischen 70 und 90 sind ständig dort.
Wissen Sie, für wie lange die Unterbringung dort vorgesehen ist? Also gibt es da einen Plan, wie lange der Adler genutzt werden soll oder ist das vorerst offen?
Das ist offen. Das Landratsamt hat es bis auf Weiteres angemietet. Wann sich die Flüchtlingssituation insgesamt mal entspannt, sodass man das nicht mehr anmieten muss, das ist uns nicht bekannt, aber angemietet zunächst einmal bis auf Weiteres, ja.
Und wissen Sie denn, woher die Menschen in den dieser Flüchtlingsunterkunft kommen? Sind es denn viele Syrer, die vor dem dortigen Bürgerkrieg fliehen?
Es ist eine größere Anzahl von Syrern da, das ist richtig, aber es ist eine Mischung, die genau das abbildet, wo auf der ganzen Welt Krisengebiete sind. Es sind Schwarzafrikaner dabei, aus dem Äquatorialafrika, es sind Syrer dabei, Libanesen dabei, auch aus dem Mittleren Osten, Iraker, Iraner, Afghanen. Also es ist eigentlich das Abbild, dort, wo es auf der Welt brennt, diese Leute sind auch bei uns.
Man hört ja ganz oft in den Medien, wird oft geschrieben, wie schlimm die Zustände wären in solchen Unterkünften und unter was für schwierigen Bedingungen die Menschen leben würden. Trifft das auf Elchingen auch zu oder ist es nur von den Medien immer so hochgebauscht ein bisschen?
Also es gibt sicher Unterkünfte, wo die Zustände nicht so gut sind. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Für die Unterkunft bei uns in Elchingen kann ich eigentlich schon sagen, dass es dort angemessen zugeht. Es ist ein ehemaliger Gasthof, sprich, das war immer schon geplant zur Unterbringung von vielen Menschen. Die hygienischen Verhältnisse sind in Ordnung. Es sind einfach viele Menschen auf einem kleinen Raum, die sich ihr Zusammenleben auch einteilen müssen. Aber wir sind weit entfernt von diesen Unterbringungsgrößen, wie man sie in anderen Bundesländern hat. Es ist noch eine überschaubare Größe und deswegen funktioniert es, bin ich der Meinung, in Unterelchingen noch ganz normal, ganz angemessen.
Wie klappt denn das Zusammenleben zwischen den Asylbewerbern und den Elchinger Bürgern? Denn es gibt ja einige Bürger, die sich sehr für die Asylbewerber einsetzen, so zum Beispiel der Freundeskreis Asyl Elchingen, aber auf der anderen Seite eben auch Menschen, denen es eigentlich gar nicht so recht ist, dass sie ihr Dorf jetzt mit Asylanten teilen müssen. Wie ist also die Lage dort?
Nun ja, es gibt natürlich immer Menschen, die Ängste haben, das hat es auch schon vor der Einweisung dieser Flüchtlinge gegeben, das ist durchaus verständlich, aber soweit uns bekannt ist jetzt die Lage in der Unterkunft, da gibt es keine außergewöhnlichen Vorkommnisse, aber es ist klar, dass überall, wo viele Menschen zusammenleben, natürlich Belastungen möglich sind. Entweder durch nachbarschaftliche Lärmprobleme oder durch den anderen kulturellen Hintergrund oder auch die unterschiedlichen Erwartungen der Gastgeber oder auch der Gäste. Diese möglichen Missverständnisse, die hat man bisher immer durch gegenseitige Information, durch Vermittlung, durch diesen Helferkreis wieder ausgleichen können. Und ich glaube, das Zusammenleben funktioniert weitestgehend zufriedenstellend.
Es ist ja oft auch ein Problem, wenn Leute aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, dass die Deutschkenntnisse nicht oder kaum vorhanden sind. Was wird denn getan, damit die Asylbewerber in Elchingen die Sprache schnell erlernen können oder vielleicht auch die Kinder gerade, die ja zur Schule gehen müssen?
Bei uns in Elchingen ist es gelungen, mehr anzubieten, als vom Asylbewerberleistungsgesetz vorgesehen ist. Normal dürfen Asylbewerber erst dann einen Deutschkurs bezahlt machen, wenn sie eine Anerkennung haben. Und die Menschen, die bei uns untergebracht sind, die haben das noch nicht. Deswegen hat sich bei uns gerade dieser Helferkreis und andere engagierte Menschen darum gekümmert, dass bei uns freiwillige Deutschkurse angeboten werden für alle, die diese Kurse machen möchten. Und es ist eine ganz, ganz große Herausforderung, weil unter diesen Flüchtlingen natürlich Menschen jeglicher Bildungsstufe zu uns untergebracht worden sind. Also das geht los von studierten Ingenieuren bis hin zu Menschen, die nur sehr, sehr schlecht lesen oder schreiben können, weil sie aus einem Teil der Welt kommen, wo Schulbildung einfach gar nicht selbstverständlich ist. Wir versuchen, so gut es geht, auf alle einzugehen und allen einen Grundstock von Deutsch beizubringen, damit die Menschen sich hier verständigen können, auch wenn sie niemanden haben, der irgendwie dolmetscht. Manche können, je nachdem, wo sie herkommen, auch Englisch oder Französisch und können sich dadurch verständlich machen. Aber während ihres Aufenthaltes in Unterelchingen funktioniert es ganz gut. Die meisten und auch diejenigen, die wollen, können sich danach für den Alltag einigermaßen gut verständigen. Es funktioniert.
Und wie geht es?
Ach, die Kinder. Die Kinder, bei den Kindern ist es so, die lernen noch am leichtesten. Das ist immer wieder toll und verwunderlich. Die Kinder besuchen bei uns Kindergarten, Schule, Grundschule und die Hausaufgabenhilfe und die kommen am allerschnellsten in die deutsche Sprache rein. Mittlerweile haben wir schon Kinder, die uns dem Helferkreis als Übersetzer fungieren, weil die viel, viel schneller in die Sprache reinkommen und viel spielerischer als die Erwachsenen. Das ist immer wieder schön zu sehen und sehr überraschend, wie das geht. Ja.
Wie geht es denn jetzt für die Asylbewerber, die momentan in Unterelchingen wohnen, weiter? Bleiben sie so lange in dieser Unterkunft, bis sie dann bis ihre Asylanträge dann durchgearbeitet wurden, darüber entschieden wurde?
Ja, also die werden hier untergebracht. In Bayern ist es so, da werden sie untergebracht, so lange in einer Unterkunft, die das Landratsamt stellen muss, bis ihr Asylantrag entschieden ist, sprich bis entschieden ist, ob sie wieder ausreisen müssen oder ob sie hier ein Bleiberecht bekommen. Sobald sie hier bleiben dürfen, sobald dieser Asylantrag durch ist, sind sie eigentlich verpflichtet, sich auf dem freien Wohnungsmarkt selber eine Wohnung zu suchen und aus dieser Sammelunterkunft auszuziehen. Das geht natürlich nicht immer. Deswegen ist es auch immer sehr, sehr schwierig, ausreichend Unterkunftsplatz zu finden. Aber vom Prinzip her sind sie zunächst einmal so lange da, bis das Asylverfahren, ihr Asylantrag entschieden ist. Kann manchmal 3 Monate dauern, kann manchmal 2 Jahre dauern, kann manchmal 3 Jahre dauern. Man weiß es nicht.
Es gibt ja, wie bereits angesprochen, diesen Freundeskreis Asyl in Elchingen, der eben sich auch für die Belange der Asylbewerber einsetzt. Und wenn man bei dieser Initiative mitmachen möchte oder einfach mithelfen möchte, wo kann man sich denn melden oder wo kann man sich engagieren für die Flüchtlingshilfe?
Am einfachsten, speziell für die Flüchtlinge bei uns im Ort in Elchingen, kann man über die Homepage der Elchinger Bürgerhilfe füreinander sich an diesen Helferkreis wenden, oder sie gehen ganz allgemein im Landkreis Neu-Ulm über die Internetseiten des Caritasverbandes für die Region Günzburg oder Neu-Ulm oder über das Diakonische Werk Neu-Ulm. Dort sind auch spezielle Adressen, an die man sich wenden kann. Im Internet ist das ziemlich gut zu finden und dort Kontakt aufnehmen, und da kann man seine besonderen oder seine eigenen Wünsche, wie möchte man helfen, durchaus auch mitteilen, und Sie können sicher sein, jeder Helfer wird gesucht, jede Hand ist notwendig.
Möchten Sie zum Schluss noch was loswerden oder gibt es noch was, das Sie den Hörern mit auf den Weg geben wollen?
Ja, was sich bei uns sehr herausstellt, ist, dass nicht nur Flüchtlinge, sondern auch andere sozial schwache, benachteiligte Menschen immer mehr nach Wohnungen suchen, immer mehr in Wohnungsnot kommen. Man kann im Landkreis Neu-Ulm und im angrenzenden Landkreis Ulm sicherlich von einem gewissen Wohnungsnotstand sprechen. Wir in Elchingen möchten am kommenden Mittwoch, den 29.10. um 18.30 Uhr in Oberelchingen im Kulturhaus eine Informationsveranstaltung für Menschen bieten, die Wohnraum zur Verfügung stellen können. Für Haus- und Wohnungseigentümer, die sich überlegen, möchte ich meine Wohnung, mein Haus mal wieder vermieten. Und da tauchen natürlich sehr, sehr viele Fragen auf. Wie geht das? Wie macht man das? Wie packt man das an? Wie werde ich betreut? Kann ich, wenn ich mit diesen Menschen nicht sprechen kann, wer hilft mir da? Und für alle, die sich überlegen, ob ich Wohnung zur Verfügung stellen kann, bieten wir diese Veranstaltung an. Es sind alle Helfer da, alle Menschen, Fachleute da, die zu diesem Thema Auskunft geben können, sodass man sich aus erster Hand informieren kann, wie es wäre, wenn man eben auch an sozial schwächere Menschen in unserer Gesellschaft Wohnraum vermieten will. Das ist das Angebot. Nächste Woche am Mittwoch kann man sich informieren, und wir hoffen natürlich, dass wir sehr, sehr viele Menschen bekommen, die das wagen und ihren Teil dazu beitragen, dass diese Wohnungsnot ein bisschen gelindert wird. Da würden wir uns freuen.
Das hoffen wir auch. Und dann danken wir für das interessante Gespräch und wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
Freut mich auch. Ich bedanke mich auch. Ihnen und Ihren Hörern alles Gute aus Elchingen. Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Führen wir uns kurz einmal vor Augen. Deutschland hat in seinen schlimmsten Zeiten, also in der Nachkriegszeit, in der praktisch alles zerstört war, mehr als 14 Millionen Flüchtlinge aufgenommen und integriert. Das soll man doch meinen, dass es jetzt nicht so schwer sein sollte, einige 10.000 Flüchtlinge mehr aufzunehmen. Es mangelt in Deutschland weder am Platz noch an den Mitteln. Angesichts des Flüchtlingselends in Syrien und Nordirak ist unsere Hilfe ein Muss. Und wenn uns noch etwas an unserem Grundgesetz Absatz 1 die Würde des Menschen ist unantastbar liegt, haben wir auch gar keine andere Wahl, als weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Außerdem sind diese Menschen auch eine Chance für ein Land, das ohne Zuwanderung zum Aussterben verurteilt wäre.
Das war eine Sondersendung von Radio Free FM, entstanden aus dem Projekt Ein Sack Reis in China und wir, gefördert von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Mitgestaltet wurde diese Produktion von den Akteuren der Regionalgruppen Ingenieure ohne Grenzen, Amnesty International, Tibet-Initiative und ATTAC, zusammen mit dem Mara River Projekt und der Radio Free FM Tagesredaktion. Radio 3FM, 101.6.